Die großen Ereignisse, die zum Heile dienen, werden durch Boten Gottes, durch Engel verkündet. Die Geburt Jesu, euch ist der Retter geboren, Christus der Herr. Und in der Auferstehung wird verkündet, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Das ist diese große Botschaft. Und wir sollten uns auch wieder erinnern, Jesus hat auch, als er auf Erden lebte, davon geredet, dass er sein Leben hingeben muss, aber am dritten Tag auferstehen wird. So wie in Lukas Evangelium Kapitel 24, ab Vers 5, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert werden, gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. So muss es geschehen. Wir wollen heute das Matthäus-Evangelium über diese Auferstehung näher betrachten. Matthäus Kapitel 28, Vers 1. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Also die Auferstehung, es ist erstaunlich, ist wieder die Rede am ersten Tag der Woche. So wie die Schöpfung einen ersten Tag hat, dieser Schöpfungswoche, so ist jetzt die Neuschöpfung wieder, hat wieder einen ersten Tag. Und das ist der Grund, warum Christen sich am ersten Tag versammeln, weil wir zu dieser Neuschöpfung gehören, wo Christus auferstanden ist. Und der Engel, Vers 5, aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Also es geschieht immer, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus, mit Furcht und großer Freude, und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie hingingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Diese Anbetung zeigt, dass Jesus am Gottsein Anteil hat. Nur Gott kann angebetet werden. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. In Galiläa hat alles angefangen mit dem Evangelium, die Berufung und auch dieser Neuanfang der Auferstehung soll wieder dort beginnen. Also wenn wir diese Elemente etwas näher ansehen, Gott erschüttert die Erde, weil eben hier etwas Neues kommt. Auch im Hebräerbrief Kapitel 12, 26 steht, seine Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Es ist also eine Erschütterung, wo auch der Himmel betroffen ist, weil es eine Dimension hat, dass Himmel und Erde umfasst, diese Auferstehung. Und dieses Begegnen des auferstandenen Christus, die Wache war wie tot. Der natürliche Mensch kann nicht Zugang haben zu dem. Er ist wie tot. Aber selbst ein Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, erlebt das, als er zum ersten Mal diesen auferstandenen Christus in Herrlichkeit begegnet. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist also die große Aussage. Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da gibt es keinen Tod mehr. Das ist also dieses Erschüttertwerden. Denn die jetzige Welt ist gekennzeichnet vom Tod. Aber dann die neue Schöpfung gekennzeichnet von diesem Leben, das keinen Tod mehr kennt. Und diese Botschaft, er ist auferstanden. Was das bedeutet für uns, sagt uns der 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Abvers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. In Christus werden wir lebendig gemacht. Nichts von selber. Er macht uns lebendig. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Er war der Erste, der auferstanden ist. Danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Also erst bei der Wiederkunft Jesu ist diese Auferstehung für uns. Danach das Ende, wenn ja das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Dann ist wieder das Reich Gottes das, was alles bestimmt und alles in die Ordnung Gottes bringt. Wenn ja jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt. Das ist also der Inhalt vom Reich Gottes. Da gibt es kein anderes Reich, das Macht und Gewalt ausüben könnte. Das ist dann dieses messianische Friedensreich. Und diese Botschaft bringt Freude, aber erst, wenn diese direkte Begegnung mit dem auferstandenen Christus eintritt. Und ich glaube, das muss uns auch bewusst werden. ihn begegnen heißt ihn anrufen, an ihn glauben, so wie es heißt, im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass er der Herr ist. Und so wird das auch im Johannesevangelium, Kapitel 20, gesagt. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen sein Handy, seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Er ist es also wirklich, der gekreuzigt war. Er zeigt die Hände, seine Seite, wo dieser Speer in seine Seite gestoßen wurde. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also Jesus wusste immer sich gesendet vom Vater. Und er hat ausgeführt diese Sendung, die er vom Vater hat. Das war das Wichtigste. Und so soll für uns jetzt, die wir an diese Auferstehung Jesu glauben, dass wir, der Herr uns nahe ist, bewusst werden, wir werden gesendet. Und zwar, wir werden so gesendet, dass wir eben diesen Frieden den Menschen bringen, die frohe Botschaft bringen, Jesus ist auferstanden. Und daher können wir bei der Auferstehung nicht stehen bleiben. Es folgt aus der Auferstehung die Sendung zum Evangelium. Und das haben wir jetzt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Abvers 16. Und die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Also wir wieder, sie werfen sich anbetend vor ihm nieder. Das ist das Glauben. Wer zweifelt, der betet ihn nicht an. Oder denken wir an den Thomas, der zuerst gesagt hat, wenn ich nicht seine Wundmale berühren darf, glaube ich es nicht. Aber dann, wie er dann Jesus begegnet, fällt er nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Er betet ihn an. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das sollten wir uns dessen bewusst sein. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Es gibt also keine Macht, die Jesus überwinden könnte. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeiten. Amen. Also, was sollen wir uns vor Augen halten, wenn wir dieses Evangelium, das er auferstanden ist, verkünden? Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und das Zweite, die Menschen sollen Jünger werden. Das heißt, von Jesus lernen. Und sie werden dann durch die Taufe auch den Geist Gottes empfangen, weil sie sich dem hineinversetzen lassen, eingliedern lassen, als Glieder an dem Leib, wo er das Haupt ist. Und so ist die Aufgabe, dass wir das alles halten, was er befohlen hat. Wir halten uns daran nach dem Auftrag. Es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst bleiben, Jesus ist alle Macht gegeben. Wenn wir daran zweifeln, werden wir nichts mehr erwarten. Und wir hören das sogar auch im Daniel, Kapitel 7, Vers 13. Und ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Jesus ist der Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten, nämlich dem ewigen Gott, und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das wird schon bei Daniel gesagt. Dieser Sohn des Menschen bekommt von Gott diese Herrschaft, die Ehre und das Königtum. Und das wird nie mehr vergehen. Das ist ganz wichtig. Und darum können wir sagen, Jesus ist der Überwinder. Und auch im Römerbrief Kapitel 14, 9, denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden, wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Er ist jetzt der Herr über alles, auch über mein Leben. Er ist der Herr. Und das ist so wichtig, wenn wir dessen uns bewusst werden, er ist der Herr, dann gibt es keinen zweiten Herrn über unser Leben. Er allein. Und so dürfen wir auch wissen, dass wir mit Christus Überwinder sein werden, wie Offenbarung 17, 14 sagt. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Wir sind mit ihm, mit Christus sind wir das und haben mit Christus diesen Anteil am Reich Gottes. Die Aufgabe ist also in unserer Verkündigung, dass wir Jünger machen, dass Menschen wieder Jünger von Jesus werden, also von Jesus lernen und im Vertrauen auf Jesus unter dieser Kraft leben. Und 1. Timotheus, Kapitel 2, 3, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das sollen wir beitragen, dass die Menschen gerettet werden, zur Wahrheit kommen. Und der Ausdruck für diesen Glauben ist dann, dass diese Menschen sich taufen lassen. So wie Petrus am Pfingsttag in der Apostelgeschichte Kapitel 2, 38 sagt. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da müssen wir auch etwas verkürzt, das dargestellt ist, im richtigen Zusammenhang verstehen. Das erste ist Buße tun, das heißt, meine Gesinnung richtet sich neu aus auf Jesus Christus, den Auferstandenen. Und wir lassen uns taufen auf den Namen Jesu Christi hinein, das heißt, dass wir ihm gehören. Und das bewirkt auch Vergebung der Sünde. In Jesus Christus ist Vergebung. Und das erleben wir, wenn wir im Glauben so Jesus aufgenommen haben. Und das nächste ist, dass auch der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt. Und jetzt können wir auch wahrnehmen, was der Geist, der Heilige Geist uns zu Herzen sagt. Und von dem lassen wir uns führen und leiten. Das ist also der Inhalt von denen, die Jünger Jesu werden. Das zweite war, dass wir die Menschen lehren, nämlich was die Lehre ist, die Gott gibt. Und das ist letztlich die Lehre der Apostel. Und so haben auch in der Apostelgeschichte Kapitel 2, 42 die ersten Christen sich gehalten. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also sie bleiben beständig in der Lehre der Apostel. Sie haben nicht eine neue Lehre gesucht, sondern die Lehre der Apostel war die Orientierung. Und in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 1, weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich an Lehre, an Orientierung. Nämlich, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Also das ist das Um und Auf. Wie sollen wir wandeln, wobei wir dabei Gott gefallen? Zum Gefallen Gottes leben wir, dürfen wir leben. Zum Lobpreis seiner Gnade. Und das Wunderbare ist, Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch. Nicht einige Zeit, sondern jeden Tag ist er bei uns, uns nahe. So wie Markus Kapitel 16, 20. Sie aber gingen hinaus und verkündeten überall und der Herr wirkte mit ihnen, nämlich den Aposteln, und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Das ist jetzt das Erleben. Die Apostel erleben, der Herr wirkt mit ihnen. Also es ist nicht ihr Handeln allein, sondern sie sind immer im Vertrauen und Glauben, dass der Herr durch sie wirken wird. Darum sagt ein Petrus dann, steh auf und geh zu den Gelähmten. Und er ist geheilt geworden. Und 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 17, der Herr aber stand mir bei, sagt Paulus, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich auch von jedem bösen Werk erlösen, mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. So sieht Paulus das. Also der Herr stand mir bei und die Aufgabe ist, dass er die Verkündigung voll ausrichtet und er ist immer wieder aus dem Rachen des Löwen herausgerissen worden. Wenn wir denken, Paulus ist oft gefangen genommen worden, man wollte ihn verurteilen, ist wieder freigesprochen worden. Er ist wieder frei geworden. Der Herr wirkt eben mit ihm. Und so hat er das ausgeführt und hat erlebt, was Jesus sagt, ich bin bei euch. Und so dürfen wir jetzt zusammenfassen und sagen, welche Tragweite und Bedeutung hat das jetzt für uns, dass Jesus auferstanden ist? Und das lesen wir im Kolosserbrief, Kapitel 1, Abvers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Hier sehen wir, es ist ein innerer Vorgang. Dieses Gläubigwerden an Jesus Christus, der Glaube an Christus Jesus und der Liebe zu allen Heiligen. Das heißt, das Wissen, wir sind untereinander Glieder, wie wir letztes Mal betrachtet haben. Das ist diese Verbundenheit mit ihm. Und wie ist dieser Zugang gekommen, nachdem wir das Wort des Evangeliums vernommen haben? Das Evangelium wurde verkündet, das ist die Wahrheit. Und wenn wir dies annehmen, diese Wahrheit des Evangeliums, dann bewirkt das, dass wir uns verbunden fühlen mit Christus und untereinander. Und in Vers 9 hören wir dann, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Also das war der Anfang und jetzt geht es darum, dass wir auch weiterhin füreinander beten sollen, so wie ein Paulus für die Christen betet, dass wir erfüllt werden mit der Kenntnis des Willens Gottes. Und zwar mit aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass wir den Willen Gottes mit Einsicht erkennen. Das heißt nicht, naja, es ist halt der Wille Gottes, ich kann nichts anderes machen. Nein, ich erkenne den Willen Gottes als gut, als begehrenswert, als einem, wo ich mit Freude Ja sage. Nicht einfach mit einem Resignieren, naja, dann soll es halt so sein. Nein, diese Erkenntnis deines Willens in geistlicher Einsicht und Wahrheit. Und dann heißt es Werte, damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm allem wohlgefällig seid. Das ist das Ziel, wir sollen würdig wandeln, das dem Herrn würdig ist. So wandeln, wie es dem Herrn würdig ist und wohlgefällig ist. Und zwar zu jedem guten Werk fruchtbar, in der Kenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut in Freude. Hier sehen wir, wir werden fruchtbar im Werk, im Tun. Wir wachsen in der Kenntnis Gottes immer mehr und wir sind gestärkt in der Kraft des Herrn, der Macht seiner Herrlichkeit. Und so können wir auch standhaft ausharren und in Langmut, aber auch mit Freude dem Herrn dienen. Indem ihr Gott dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Wir bleiben während dieser ganzen Zeit dankbar gegenüber dem Vater. Herr, du hast es wunderbar geplant, dass wir fähig werden, tüchtig werden, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Das ist unsere Zuversicht, unsere Zukunft. Wir haben Anteil am Erbe der Heiligen. Dessen sollen wir uns immer bewusst bleiben. Und das ist der Grund, dass mir es wert ist, auch manches jetzt in dieser Zeit zu ertragen, hindurchzugehen. Weil die Herrlichkeit, an der Herrlichkeit dürfen wir Anteil haben. Das tun wir. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind also herausgerissen aus der Herrschaft der Finsternis, wo immer dieses Gesetz des Bösen da ist, nämlich wo einer immer Böses zufügen wird. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In diesem Reich herrscht die Liebe, herrscht die Dankbarkeit, ist die Güte, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das haben wir durch ihn. Und das ist unserer Betrachtung der Auferstehung Jesu. Das hat seine weitere Auswirkung. Die Auferstehung ist nicht nur für Jesus, sondern hat eine Auswirkung für alle, die das Evangelium hören, glauben, gerettet werden und so Anteil haben an der Verheißung, Anteil am Erbe in Christus teilzuhaben und dass alles vollendet wird. Und in dieser Zuversicht dürfen wir bleiben, denn nichts kann das aufhalten. Die Wiederkunft Jesu kann niemand aufhalten. Auch kein Widersacher Gottes kann die Wiederkunft Jesu aufhalten. Das Offenbarwerden der Herrlichkeit Gottes, des Reiches Gottes, kann niemand aufhalten. Dass wir Anteil haben mit ihm, kann niemand aufhalten. Aber das Um und Auf ist, dass wir in diesem lebendigen Glauben jetzt so verbleiben. Und dann wird unser ganzes Verhalten jetzt in dieser Welt von diesem geprägt sein. Wenn ich weiß, was mich auf mich wartet, dann werde ich nicht darunter klagen, was mir irgendwo schlecht geht, sondern ich weiß, das ist mir wert, denn mich erwartet das. Und das ist so wichtig. Wir erwarten das Heil, wir erwarten die Herrlichkeit und nicht das Unheil und das Leid. Nicht den Tod, sondern das Leben. Und so kommen wir eben vom Tod zum Leben, zur Auferstehung in Christus. Amen.